Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Mein Name ist Axel Scherer und heute habe ich, na, ich sag's ja immer, einen besonderen Gast. Aber das ist besonders spannend, weil mir gegenüber sitzt der Luis Zilm, der ist Vorsitzender der Ruhr-Jusos und jetzt neuer Kollege im Ruhrparlament. Hallo Luis.
Hallo Axel.
Wir müssen uns ja gar nicht viel kennenlernen.
Das stimmt.
Denn du bist ja nicht ganz neu in diesen Räumlichkeiten.
Genau.
Du hast hier gearbeitet.
Richtig, genau. Ich war jetzt die letzten 2 Jahre hier in der Fraktionsgeschäftsstelle tätig und mache jetzt mein Studium auch aktuell fertig. Ich studiere aktuell Jura in Bochum und aufgrund der Zeitintensität des Repetitoriums habe ich meine Stelle hier auch aufgegeben und bin jetzt tatsächlich auch ins Ruhrparlament gewählt worden bei der Kommunalwahl in diesem Jahr.
Jetzt könnte ich dir das Wort im Mund rumdrehen und sagen, du meinst also, dass die Arbeit hier in der Verbandsversammlung nicht so viel Zeit braucht.
Das möchte ich so nicht sagen, aber die Arbeit in der Fraktionsgeschäftsstelle war schon sehr umfangreich, das stimmt.
Ja, das ist wahr, das ist wahr. Aber ist natürlich jetzt schon so ein Wechsel, ne, von der Administration dann in das, nennen wir es mal ganz groß, parlamentarische. Was verbindest du denn damit? Was sind denn so deine Ursprungsintentionen, das zu machen?
Also ich glaube, für mich war ein ganz zentraler Punkt auch einfach die Dinge so ein bisschen mehr auch selber zu gestalten und auch in den Ausschüssen mitzuwirken. Ich habe jetzt ja 2 Jahre lang auch einen Ausschuss mitbetreuen dürfen und ich fand das immer sehr faszinierend, wie auch bei uns im Ausschuss, ich war beim Kultur, Sport und Vielfaltsausschuss, war ich so ein bisschen mit dabei, fand ich mal sehr faszinierend, wie sich bei uns die Fraktionsmitglieder auch in die Themen reingearbeitet haben und das war irgendwie eine Aufgabe, die ich eigentlich auch sehr gerne mal übernehmen wollte, weil ich sie sehr spannend fand.
Ja.
Und einfach dieses ganze Thema gestalten und selber auch irgendwie dann mal Ideen einbringen können, das war mir auf jeden Fall sehr wichtig und war für mich ein Herzensanliegen.
Okay, der Michael Grustrau, der hier gerade Fotos macht, hat mir jetzt hier meine Flasche mit Getränk weggenommen, ne, um ein schöneres Motiv zu bekommen. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, wenn man es an meiner Stimme hört, weil wenn man mir die Getränke wegnimmt, das ist nicht so gut. Das ist jetzt alles sehr allgemein. Wie ist denn deine politische Ausrichtung? Du bist noch sehr jung. Wie alt bist du?
Ich bin 23.
23. Blutjung, aber trotzdem schon lange aktiv. Was ist denn so dein Leidenschaftsthema, wo du am meisten für brennst? Warum bist du in die Politik gegangen?
Genau, also ich bin jetzt seit 2021 politisch aktiv. Und damals ursprünglich habe ich mich so ein bisschen angefangen zu engagieren bei uns im Kommunalwahlkampf damals. Also schließlich so ein bisschen der Kreis mit der jetzigen Kommunalwahl, meiner eigenen Wahl. Für mich war es damals sehr wichtig, dass wir bei uns vor Ort, ich komme aus Waltrop, die Stimme von jungen Menschen ein bisschen mehr nach vorne bringen. Also wir hatten damals einen sehr jungen SPD-Bürgermeisterkandidaten, den ich sehr gut fand, den habe ich sehr unterstützt und supportet. Und das war so ein bisschen der erste Kontakt mit Politik. Und dann vor allen Dingen auch mit meinem ersten Studium war so das Thema Rechtspolitik ein großer Punkt. Hm. Also ich war jetzt 3 Jahre lang, habe ich seit 2020 ein duales Studium bei der Polizei gemacht und bin dann da jetzt raus, um ins Jurastudium zu gehen. Und gerade so das Thema Innenpolitik, innere Sicherheit ist für mich ein sehr großes Thema. Aber gerade auch das Thema Ökologie und Klimaschutz finde ich auch sehr, sehr wichtig. Einfach auch, weil es ja einfach eine Generationenfrage ist. Also wie lassen wir irgendwie das Ruhrgebiet auch in der Zukunft den jungen Menschen zurück, die irgendwie dann noch hier leben? Das Ruhrgebiet hat sich ja sehr stark gewandelt in den letzten Jahren. Und das ist für mich auch ein sehr zentrales Thema, was mir sehr wichtig ist.
Du hast gesagt, die junge Themen. Und da finde ich immer spannend, die Unterscheidung. Was ist ein junges Thema? Was ist ein altes Thema? Was ist ein normales Thema? Sind es nicht Themen, die eigentlich alle interessieren sollen? Also ich vermute mal, du machst ja jetzt nicht nur Jugendpolitik im engeren Sinne oder bist im Jugendhilfeausschuss oder sowas, also mit jungen Themen verbunden. Wo hältst du denn so für deine Generation oder aus Sicht der Jusos, auch der Ruhr-Jusos, wo sind denn so die großen Themen, wo du denkst, da haben die junge Menschen einen besonderen Bezug zu?
Also ich glaube, Klimaschutz zum einen und das Thema, wie soll die Arbeit der Zukunft auch gerade im Ruhrgebiet aussehen, weil gerade auch viele junge Menschen, die jetzt gerade irgendwie Azubis sind, studieren, die machen sich schon Gedanken, wie sieht die Arbeit für mich aus? Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, Strukturwandel, Klimapolitik, aber natürlich auch das Thema, wie geht irgendwie unser Sozialsystem weiter, wie wollen wir in der Zukunft mit dem Thema Bildung und auch sozialer Ungerechtigkeit hier im Ruhrgebiet umgehen, weil gerade junge Menschen sind ja auch die, die am meisten von dieser sozialen Ungleichheit auch betroffen sind, indem sie dann vielleicht nicht das studieren können, was sie wollen oder die Ausbildung machen können, wie sie wollen. Also ich glaube, fürs Ruhrgebiet ganz zentral sind die Fragen von sozialer Ungleichheit und Bildungsgerechtigkeit und für die gesamte junge Generation vor allen Dingen das Thema Umwelt, Klimaschutz und Arbeit.
Ist Umweltklimaschutz, ich frage das mal so ein bisschen provokant, ist das überhaupt das große Thema noch? Also ich sage es mal ganz offen, es war natürlich vor 3-4 Jahren und wir müssen ja als Partei sagen, haben die Grünen damals sehr von profitiert. Die hatten auch schon mal 25% in den Umfragen zwischendurch. Da war das natürlich das große erschütternde Thema, da hat man 3-4 Jahre über gar nichts anderes gesprochen. Jetzt ebbt das so ein bisschen ja ab scheinbar. Die Grünen haben jetzt bei den letzten Kommunalwahlen auch gar nicht mehr viele Stimmen geholt. Scheinen ja so ein bisschen bestraft worden zu sein sogar für das Thema. Ist das ein Orchideenthema in der Politik oder ist das auf der Straße wirklich eins, was euch begegnet?
Also ich glaube, es ist kein Orchideenthema. Ich glaube, es ist tatsächlich wirklich eher ein Querschnittsthema. Also das Thema Klima- und Umweltschutz spielt in allen wichtigen politischen Fragen mittlerweile eine Rolle. Ob man das, wenn man jetzt das auf die Arbeit im RVR bezieht, auf das Thema Planung der Region bezieht, da spielt Umweltschutz eine große Rolle, Thema grüne Infrastruktur, Arbeit habe ich ja gerade schon gesagt, also all diese Themen, die gehen ja immer auch mit dem Bereich Umweltschutz einher und das war auch in der Vergangenheit schon immer so. Ich weiß noch, du hast mal erzählt, wie du dich auch mal politisch damals sozialisiert hast und da ja das Thema Strukturpolitik, Umweltschutz, Zechen ja auch schon früher eine Rolle gespielt. Vielleicht kannst du ja auch mal nochmal berichten, wie das bei dir damals war.
Ja, das war tatsächlich ein Thema und ich bin auch manchmal ein bisschen verschnupft, wenn meiner Generation, Generation X, wenn uns so ein bisschen vorgeworfen wird, ihr seid ja schuld an dem, was jetzt passiert ist. Da würde ich ganz stark gegenhalten. Jede Generation kann natürlich noch besser sein und jede Generation wird sich später auch irgendeinen Vorwurf gefallen lassen müssen, weil sie irgendwas vergessen hat. Wir waren schon Generation Anti-Atomkraft, wir waren schon die Generation, die tatsächlich überall die Bioläden aufmachte und anfing, sich viel bewusster zu ernähren, der sicherlich auch zu verdanken ist, all die Dinge, die heute selbstverständlich sind, wie Mülltrennung, wie bewussteres Umgehen mit Verpackungsmaterial, mit Ressourcen, Recycling. Das sind schon Dinge, die auch vor mir schon, also ich rede ja jetzt von den 80er Jahren, die auch in den 70er Jahren schon vorbereitet wurden. Und das war damals auch schon immer ein Thema. Aber ich sage das ja auch durchaus, dass ich dich eben so ein bisschen gereizt habe. Auch damals war es natürlich schon immer ein leicht intellektuelles Thema. Man musste sich schon für Politik interessieren, um sich damit zu beschäftigen. Ich sag mal, die Probleme der Menschen, die jeden Tag damals 8 Stunden ins Stahlwerk gingen, als es die noch gab, die waren sicherlich jetzt nicht in erster Linie, ob sie abends noch den Müll trennen. So, und da ist ja für uns als Politiker immer die Frage, wie vermitteln wir das?
Auf jeden Fall.
Das ist die Frage, die mich da interessiert, weil das Klimaschutz das beherrschende Thema, weltweite Thema ist, das im Moment zu großen Konflikten führt. Wenn man Öl spielt da eine Rolle, ne? Die vorhandenen Ressourcen, wie steht im Moment Russland da mit seinen vorhandenen Ressourcen etc. Das greift ja alles ineinander, nicht nur die natürlichen Folgen des Klimawandels. Also das sind riesige Themen, aber wie kriegen wir die vermittelt, so dass sie nicht so erschlagend sind?
Ja, ich glaube, ganz zentral in dem Bereich, du hast ja gerade das Thema Stahl schon genannt, ist ja auch wirklich dann auch für uns als SPD, wie gehen wir irgendwie als SPD mit dem Thema Arbeit und Industrie auch um, gerade im Ruhrgebiet und auch vielleicht auch sogar in ganz Europa. Und ich glaube, da ist der entscheidende Punkt immer zu sagen, dass wir den Klimaschutz mit der Arbeit verknüpfen, dass wir als SPD sagen, wir wollen mehr Klimaschutz, aber wir wollen vor allen Dingen auch mehr Klimaschutz in einer Industrieregion. Grünste Industrieregion ist ja auch so ein bisschen unser Claim oder unser Motto. Ja. Und ich glaube, das ist so die entscheidende Verknüpfung, dass man Klimaschutz immer mit Arbeit verknüpfen muss, weil du hast vollkommen recht. Wenn man Klimaschutz nur so sieht, dass man da irgendwie sehr ökologisch handelt und so ein bisschen den Fokus auf das Individuum legt, dann findet man damit nicht so einen großen Anklang. Mhm. Aber das Entscheidende ist, dass man quasi Klimaschutz als große Querschnittsaufgabe sieht, die gerade auch wichtig ist, um dem klassischen Arbeiter, den wir als SPD früher so ein bisschen versucht haben, abzuholen und zu bespielen, dass man dem halt sagt, Klimaschutz ist wichtig, damit dein Arbeitsplatz hier in der Industrie bleibt und damit die Industrie generell auch bei uns in NRW und im Ruhrgebiet bleibt.
Ja, definitiv. Zulieferer, Automobilindustrie, Energieschaffung, die ganze Frage der neuen komme ich doch nicht auf das Wort, Gasversorgung. Das sind ja alles Dinge, die letzten Endes, das Ruhrgebiet war ja immer dadurch erfolgreich, dass es Energie geliefert hat. So. Und das können wir auch in Zukunft und wir können alles, was sich darum gruppiert, letzten Endes auch in Zukunft bieten, weil wir ja die alten Ressourcen noch haben. Und die Ressourcen sind vor allen Dingen auch viele Menschen und qualifizierte Menschen, die hier leben. Deswegen müssen wir auch den Bereich Bildung jetzt deutlicher hier ins Auge fassen, ja. Auch im RVR. Ich freue mich, dass das jetzt auch im Koalitionsvertrag steht, dass der Bereich Bildung verknüpft eben mit dem Bereich Soziales und in meinem Fall natürlich auch noch Kultur dass der nochmal in den Fokus gerät, weil so können wir uns hier für die Zukunft aufstellen. Was hat da gepiepst? Was hat da geplinkt?
Das muss eine Benachrichtigung auf dem Computer gewesen sein. Das hat mal ausgestellt.
Okay, wir kriegen hier Fanpost und Liebesbriefe, also der Louis natürlich. So. Das finde ich auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Element. Kann man das denn vermitteln? Also du bist ja tatsächlich dann auch in Juso-Kreisen unterwegs. So, du hast uns auch den Gewerkschafter vermittelt, den ich hier mal interviewt habe. Ist das so ein Thema, das dann oben steht? Oder wie ist der Einstieg? Das finde ich. Also ich steige damit selten ein. Wenn ich mit Menschen spreche, meines Alters, dann fange ich mit diesen ganz großen globalen Themen nicht unbedingt an. Sondern dann geht es erstmal darum, wie ist deine Arbeitssituation vor Ort? Und die ist leider nicht immer gut. So.
Ich glaube, erstmal wichtig ist ja nicht, wie wir das irgendwie als Jusos sehen. Wir sind ja auch irgendwie nur eine Blase, das muss man ja auch mal sagen. Jede politische Jugendorganisation und jede Partei ist irgendwo auch in sich gesprochen einfach eine Blase von Leuten, die irgendwie eine ähnliche Einstellung haben. Ich glaube, das Entscheidende ist, wie verkaufen wir das wirklich den Menschen, wie du das auch gerade gesagt hast, irgendwie auf der Straße oder vor Ort und die irgendwie auch wollen, dass wir Rechenschaft ablegen über unsere politische Arbeit. Und ich glaube, da ist ganz zentral, das auch an konkreten Projekten festzumachen. Also die IGA ist so ein Beispiel, was ja auch für uns als RVR wichtig ist. Also die Frage, wie gehen wir irgendwie mit alten Industriebrachen im Ruhrgebiet um? Wie finden wir dafür neue Zwecke? Da gibt es ja auch zum Beispiel die Strategie Grüne Infrastruktur. Und da geht es für uns als Politik darum, dass wir konkret zeigen, anhand von Projekten, Infrastrukturprojekten, wie wollen wir denn, dass das Ruhrgebiet aussieht in Zukunft, was Arbeit angeht, was diese alten Industrieflächen angeht. Und dann über diese konkreten Projekte können wir zeigen, was unsere Vision dazu ist. Und wenn du das sehr konkret machst und nicht abstrakt, dann kannst du die Leute auch, finde ich, viel, viel besser mitnehmen in diesen ganzen Debatten.
Ich glaube, gut, dass du Industriekultur ja jetzt auch mit erwähnst. Das bringt mich natürlich ein bisschen zu meinem Leib- und Magenthema, nämlich der Kulturpolitik. Und ich finde da eben genau, wie du sagst, es ist alles Bestandteil eines Großen und Ganzen. Es geht nicht darum, einfach nur Denkmäler zu schaffen, die sich dann Leute anschauen und sagen, ach, so sah es früher hier mal aus, ist ja interessant, wie so ein großes Freilichtmuseum. Das ist ein kleiner Aspekt, der sicherlich auch mitschwingt. Sondern es geht darum, auch Identität zu stiften und zu sagen, das steht symbolisch für den Teil, aus dem wir kommen, aber durchaus auch für die Zukunft und den Weg, den wir noch vor uns haben. Deswegen halte ich sowas, was jetzt auch im Koalitionsvertrag steht und was auch behandelt wird, nämlich eine Fortführung, aber auch vielleicht ein Weiterdenken bei der Route der Industriekultur, halte ich eben auch nochmal für einen ganz, ganz wichtigen Schritt. Denn ich denke, wir haben jetzt Industriekultur 25 Jahre letztes Jahr gefeiert. Wir haben jetzt Industriekultur erhalten und zu einem wichtigen, zentralen Punkt gemacht. Aber wir müssen jetzt, wo sie da steht, letzten Endes auch nochmal eine Zukunft geben. Und da sehe ich so ein bisschen die Verknüpfung auch zwischen dem Thema, über das wir jetzt diskutiert haben, nämlich die Frage, wo sind die großen übergeordneten Ziele?
Aber vielleicht mal mit Blick auf das Thema Industriekultur. Wie siehst du denn, als jemand, der kulturpolitisch jetzt viele Jahre aktiv ist, weiß, was zum Beispiel mit Blick auf die Route Industriekultur da früher gelaufen ist, wie siehst du denn die Zukunft? Also was glaubst du, müssen wir denn tun, um das noch mehr zu öffnen für mehr Leute in unserer Gesellschaft? Wie müssen wir da mit dieser ganzen alten Industriekultur im Ruhrgebiet dann umgehen?
Also ich glaube, ganz, ganz praktisch, da machen wir uns nichts vor, muss die jetzt einfach erstmal finanziell abgesichert sein. Das ist der erste Schritt und da müssen wir jetzt schauen, dass das auch weitergeht, dass es mit dem Landgut verhandelt wird und dass wir dann das, was ich eben dargestellt habe, also diese Denkmalroute, sage ich mal, dass das auf jeden Fall erhalten wird. Aber du hast recht, das ist nicht das, was du angesprochen hast. Was muss das Ziel sein? Ich glaube, da sind auf einer Kulturkonferenz vor 2-3 Jahren auch schon interessante Aspekte diskutiert worden, dass wir eben inhaltlich anders mit dem Thema auch nochmal umgehen. Also nicht nur mit den einzelnen Standorten und die wissenschaftlich aufarbeiten, sondern auch nochmal deutlich machen, was ist überhaupt Industriekultur? Wie hat die sich gewandelt? Welche Auswirkungen hatte die auf die Menschen, die hier gelebt haben? Und welche Auswirkungen sollen die in der Zukunft haben? Da ist nämlich der Verbindungspunkt, den ich meine. Wenn wir über eine Industrieregion sprechen und wir bedauern hier im Ruhrgebiet jeden zweiten Tag, in jedem zweiten Gespräch, oh, ist ja ganz schlimm, die Zechen haben alle geschlossen und die Stahlwerke haben zugemacht. Wenn man mal ehrlich ist, In Oberhausen habe ich noch eine Zeche erlebt und die stand schon immer kurz vor der Schließung und die Stahlwerke waren auch relativ schnell dicht. Also das ist Geschichte und da muss man nur die Menschen fragen, meine Eltern, meine Großeltern, die hier gelebt haben, das war auch mit großen Gesundheitsrisiken verbunden, das war auch mit großen Schäden für die Umwelt verbunden. Das war ja nicht alles nur schön. Das Schöne war, dass Arbeit da war, dass man sicher war, dass die Menschen ihr Geld verdienen konnten. Aber die Generation meiner Großeltern ist auch nicht besonders alt geworden im Schnitt. Ich sag's mal, wie es war. So, und Bergarbeiter können da ein Lied von singen. Die haben unter Lebensgefahr da unten in den Flözen gesessen. Ich war auf einer der letzten Fahrten nach unten noch mit dabei. Und das war schon alles Hightech im Vergleich. Und auf Deutsch gesagt, ich hätte mir fast in die Hosen gemacht. Also das war noch eine andere, das waren andere Jobs, als wir beide die haben.
Das stimmt.
So. Und das muss man in die Zukunft denken und sagen, daraus müssen wir auch lernen. Wir müssen auch kritisch betrachten. Die Rolle der Frauen zum Beispiel. Wir reden immer über die Bergarbeiter, ich habe es gerade selber getan. Aber was ist mit den Millionen von Müttern, die damals ja noch im klassischen Rollenbild als Hausfrauen hier die Familien am Leben gehalten haben und. Ich glaube, daraus kann man etwas entwickeln, um ein positives Bild für die Zukunft zu schaffen.
Voll. Ich glaube, das geht auch irgendwie viel mit dem einher, was auch gerade junge Menschen sich im Ruhrgebiet wünschen. Also ich glaube, das Ruhrgebiet hat sich schon immer sehr viel angepasst. Es war schon immer ein großes Thema. Es gab ja auch mal, ich glaube so vor einem halben Jahr habe ich gelesen, so eine Studie dazu, wie so die Mentalität der Menschen im Ruhrgebiet ist. Mhm. Und da wurde ja gesagt, dass zum Beispiel die Menschen im Ruhrgebiet überdurchschnittlich anpassungsfähig sind und offen auch für neue Dinge. Mhm. Und ich glaube, diesen Spirit müssen wir einfach auch beibehalten für die Zukunft als Ruhrgebiet, weil wir eben die Region sind, die sich immer wieder gewandelt hat und auch immer wieder wandeln wird. Das ist halt einfach das, was Transformation und Klimaschutz auch irgendwo mit sich bringen und auch irgendwie die Gesellschaft hier bei uns im Ruhrgebiet mit sich bringt. Und da ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir als SPD oder generell einen Plan dafür haben, wie soll das Ruhrgebiet der Zukunft aussehen, wie wollen wir die Menschen da vielleicht auch im Endeffekt mitnehmen und auch irgendwie genau diese, mit diesen Traditionen, die wir haben, diese Traditionen in dem Sinne, wie du gesagt hast, ehren, aber schon auch kritisch hinterfragen,
ja.
Was war denn irgendwie im Ruhrgebiet der Vergangenheit? Mhm. Also wie war das Ruhrgebiet und was haben wir daraus gelernt und was wollen wir vielleicht für die Zukunft anders haben? Und
genau. Das
ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, auch was so junge Menschen im Ruhrgebiet in der Zukunft betrifft und was sie sich auch wünschen, dass wir da einfach eine neue Vision auch fürs Ruhrgebiet finden und es nicht immer nur über die vergangenen Kohletage, sag ich mal, geht.
Ja, und um an das anzuschließen, was du sagst, haben wir einen Aspekt noch gar nicht mit in Betracht geführt, der auch ganz, ganz wichtig ist hier, finde ich, für unsere tägliche Arbeit in allen Bereichen, nämlich die Sprache zu finden, mit der wir das vermitteln können. So, ich glaube, ich theoretisiere jetzt hier auch mehr, als ich das im normalen Gespräch tue. Ja. Wir sind schon Kinder des Ruhrgebiets, mir hört man es, glaube ich, auch noch ziemlich deutlich an und ich bin auch stolz darauf, dass man hört, wo ich herkomme. Aber dass wir diese Ansprache finden und wir müssen sie erweitern, glaube ich, denn wir sind hier ein Schmelztiegel, so, und das weiß jeder. So, das ist ja die große Frage der Vielfalt im Ruhrgebiet, die ja eine unserer größten Stärken ist, dass die im Moment, ich will nicht sagen in Gefahr gerät, aber an manchen Stellen so hinterhältig hinterfragt wird. Mhm. Das ist etwas, was ganz schlimm ist. Ich glaube, wir sind da relativ resilient in unserer Region. Aber auch hier spüren wir immer mehr diesen Graben, der sich da auftut, zwischen denen, die sich vielleicht nur für Deutsch halten, da bin ich jetzt mal ganz vorsichtig, und denen, die, ich sag's mal langläufig, und die Ausländer, also wir und die, und das ist ein Graben, den ich glaube, da können wir sogar trotz der Schwierigkeiten, die wir haben, könnten wir Vorbild werden, wie man mit dieser Situation umgeht, weil das haben wir immer geschafft. In 150 Jahren haben wir es immer geschafft, Einwanderung gut hinzubekommen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das gehört aber auch auf jeden Fall noch erwähnt, nach dieser Kommunalwahl müssen wir als, wenn wir aufs ganze Ruhrgebiet schauen, auch irgendwie, habe ich natürlich in meiner Vorsitzendenrolle das auch mitgekriegt, müssen wir natürlich sehr besorgt auf die Wahlergebnisse der rechtsextremen Partei AfD schauen, ist ja auch ganz klar. Und das wird natürlich auch Kommunalpolitik in Zukunft noch weiter verändern. Die AfD war in vielen Rathäusern bereits seit 2020 und jetzt ist es nun mal so, dass sie teilweise sehr, sehr große Rollen auch spielen und jetzt ist im Zweifel eine sehr große Grabenbildung geben wird in den Rathäusern. Du kannst es wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser sagen aufgrund von deiner kommunalpolitischen Erfahrung. Aber ich glaube, wir müssen wirklich auch schauen, wie wir auch mit der AfD umgehen und es sollte uns trotzdem auch besorgen, dass so viele Menschen im Ruhrgebiet die Partei auch gewählt haben Und das muss für uns auch dann noch ein wichtiger Ansporn für die Zukunft sein, dass wir einfach damit in der Zukunft schauen müssen, wie gehen wir damit um und wie wollen wir auch als SPD versuchen, ja, diese Spaltung in der Gesellschaft, die man ja irgendwie dadurch vielleicht ein bisschen erkennen kann, wie wir die Menschen im Ruhrgebiet wieder ein bisschen zusammenfügen. Und du hast vollkommen recht. Wir haben das im Ruhrgebiet bisher sehr oft sehr gut hingekriegt. Wir dürfen uns aber auch nicht darauf ausruhen, was wir irgendwie in der Vergangenheit gut gemacht haben, sondern müssen uns immer wieder auch selber hinterfragen, wie auch unsere Ansprache ist.
Ja, genau, als hätten wir es geplant. Das war ja auch ein bisschen der Grund, warum ich eben auch eröffnete mit der Frage, wie erreichen wir überhaupt jemanden mit Politik? Weil das ist, das wird das hier gut organisiert bekommen, können wir, glaube ich, allen versprechen. Das ist hier ein gut geöltes Getriebe. Aber wie kriegen wir das auf die Straße? Und das ist das, was mich auch umtreibt. Und das ist ja das, was du auch gerade sagst. Und ich glaube, kommunalpolitisch, ich komme aus Oberhausen, sitze da im Stadtrat, bin da jetzt frisch zum Vorsitzenden des Kulturausschusses gewählt worden. Da sind gar nicht so viele mehr uns weggebrochen, den demokratischen Parteien. Also wir haben da quasi schon vor 5 Jahren so eine leider etwas niedrige, aber eine Basis erreicht, die uns auch treu zur Seite steht. Aber die Rechten haben es halt geschafft, die Leute zu mobilisieren, die so in den letzten 20 Jahren sich immer mehr von der Politik abgewandt haben. Und wenn man das analysiert, und das sollten wir vielleicht auch mal tun, etwas genauer, dann geht's da eben nicht nur um Ausländerfeindlichkeit. Ich glaube nicht, dass das eigentlich das Leitmotiv ist, sondern es geht um soziale Ungerechtigkeit, um das Gefühl, dass man die Politik nicht mehr versteht. Da sind auch so ein bisschen die schwierigen Jahre in unserer Partei jetzt im Nachhinein von Hartz IV und der schnellen Abwahl von Kanzler Schröder spielen da auch noch eine Rolle. Da sind haben sich schon viele von der Politik abgewandt oder sind ins Extrem gegangen. Und ich glaube, das müssen wir wieder eine Sprache finden, zuhören. Das macht im Moment der Landesverband. Ich finde nicht schlecht. Zeitung macht sich da ein bisschen lustig drüber. Haha, warum so selbstkritisch? Bla bla bla. Ändert doch einfach mal was. Nee, wir müssen zuhören lernen und solche Gespräche hier führen, auch untereinander. Und deswegen war ein bisschen mein Grundansatz ja auch zu fragen, wie kriegen wir das? Weil, das könnt ihr jetzt nicht sehen, vielleicht ist es auf irgendeinem Foto drauf. Ich habe hier Berge von Papier liegen und Listen an Themen, die wir in Wirklichkeit hier in den nächsten 5 Jahren abarbeiten sollen. Und da sind auch ein paar echte Exoten bei, wo ihr da draußen wahrscheinlich echt noch nichts von gehört habt. Wo ihr denkt, ach, sowas machen die da auch. Also wir haben hier eine unglaubliche Fülle an Aufgaben und Zielen uns gesetzt in diesem Koalitionsvertrag, auch gemeinsam mit der CDU. Aber wie kriegt man das jetzt auf die Straße? Weil wir ersticken hier vor Arbeit. Ich sage das mal, ohne mich beklagen zu wollen. Ich mache das gerne und freiwillig. Aber das jetzt zu vermitteln und das muss man irgendwie filtern. Man muss den Leuten sagen, ja, wir meinen es gut, wir arbeiten hier wirklich viel. Aber wir müssen es den Leuten auch irgendwie mitteilen können. Und da haben es Populisten natürlich immer leicht. Die rennen den Leuten nach dem Mund und sagen, wir machen, dass alles besser wird. Die anderen sind doof und wir kümmern uns schon. Macht doch mal, geht doch mal ein Experiment ein und wählt uns. Aber das darf keinen Bestand haben.
Genau, auf jeden Fall. Und vielleicht nochmal so die Verknüpfung auch dazu. Wir haben ja auch, du hast gesagt, viele Themen hier im Koalitionsvertrag, die wir irgendwie umsetzen wollen und müssen. Und das, wir haben uns da viel vorgenommen. Aber wir haben vor allen Dingen aber auch viele Themen, da komme ich gleich im zweiten Schritt zu, die wir auch nach außen tragen können. Ein wichtiges Thema für mich oder generell, was ich sehr begrüße, ist das ganze Thema Bewerbung als europäische Jugendhauptstadt, weil da wollen wir nämlich neben dieser Bewerbung, man könnte jetzt einfach sagen, wir bewerben uns hier als Region da drauf und machen das einfach irgendwie. Nein, das ist groß angelegt als Beteiligungsformat von jungen Menschen und das ist auch ein wichtiger Punkt, wie wir auch wieder mit den Leuten auch vor Ort dann in Kontakt kommen über diese Beteiligung. Ich habe aus dem Wahlkampf mitgenommen, bei der Kommunalwahl, dass überall da, wo die SPD in die Städte reingegangen ist, in die Quartiere, mit den Leuten wirklich auch geredet hat und sich da wirklich auch Mühe gegeben hat, niederschwellige Angebote zu machen, dass es überall da auch gut funktioniert hat. Und ich glaube, das muss weiterhin das Erfolgsrezept sein. Ich habe jetzt in den letzten Monaten so viele engagierte junge GenossInnen auch kennengelernt, die wirklich sich quasi kaputt gerannt haben in diesem Kommunalwahlkampf und es jetzt auch in Teilen wirklich mit sehr guten Ergebnissen auch in die Rathäuser geschafft haben. Und das ist alles auch viel dieser Ansprechbarkeit zu verdanken und dieser Niederschwelligkeit. Und ich glaube, das haben wir auch als SPD ein bisschen verlernt in der Vergangenheit, wirklich auch vor Ort zu sein, nicht nur zu sagen, wir sind jetzt hier die Kümmerer, sondern auch wirklich sich zu kümmern. Also viele, die sehr lange schon Kommunalpolitik machen, habe ich das Gefühl, haben sich auch ausgeruht darauf, von wegen, ich bin jetzt hier seit 10 Jahren im Rat, seit 20 Jahren im Rat, wir haben das irgendwie gut gemacht. Und ich kann das nur sagen mit Blick auf zum Beispiel jetzt die Stadt, wo ich politisch aktiv bin in Waltrop. Da haben wir ein sehr junges Team in Partei und Fraktion gehabt, die sehr viel vor Ort waren, auch im Mix mit auch vielen erfahrenen GenossInnen. Aber da war wirklich das Geheimrezept, dieses vor Ort aktiv sein, niederschwellig sein und den Leuten auch zeigen, was hat man irgendwie auch als Stadt und als Stadtverwaltung in den letzten 5 Jahren gemacht. Also diese Verknüpfung von Reden und Zeigen mit Blick auf das Zuhören, das hat, finde ich, sehr, sehr gut bei uns funktioniert. Und das kann ja auch ein Rezept sein, wie wir als SPD-Fraktion im Ruhrparlament auch in Zukunft irgendwie damit umgehen, dass wir mit unserer Fraktion in der Arbeit vielleicht mehr in die Städte noch reingehen, die Projekte noch mal ein bisschen prominenter bewerben und so weiter und so fort. Extraschicht, die, was ich gerade schon gesagt habe, das Thema Jugend, das Jugendformat, die Rot-Top-Card, auch ein RVR-Thema. Das sind alles so Punkte, dass wir diese konkreten Maßnahmen mehr nach vorne stellen.
Ja, ich denke gerade noch mal so ein bisschen über deine Schilderung aus dem Wahlkampf. Ich gebe dir recht, wir müssen mehr vor Ort sein. Jetzt bin ich aber auch noch, und das zeigt schon, in wie viel Funktionen wir auch immer unterwegs sind, ich bin auch noch Ortsvereinsvorsitzender zum Beispiel. Und das nicht, weil ich totalen Bock auf viele tolle Ämter habe und Orden, die ich mir an die Brust hefte, sondern weil irgendjemand muss die Aufgaben ja auch noch übernehmen. So, und ich tendiere dazu, meine Aufgaben auch ernst zu nehmen, und dann ist das einfach auch viel Arbeit, und dann geht man noch als Kommunalpolitiker in eine Kommunalwahl und muss Wahlkampf machen und vor Ort sein und der Kümmerer sein und ansprechbar und dann noch im Rat sitzen. Also es ist einfach eine große Herausforderung geworden. Und darum, das ist jetzt mal so ein bisschen Werbung, vielleicht auch für uns in dem eigenen Sinne. Wir brauchen auch einfach mal wieder Mitstreiter, die nicht so am Spielfeldrand sitzen und sagen, oh ja, hier, was ihr da macht, ist ja alles doof oder das ist ja gut und das ist schlecht, sondern die auch tatsächlich bereit sind, in ihrer Freizeit was zu tun, sich da ehrenamtlich zu engagieren, weil im Endeffekt tun wir das ja auch. Das ist alles viel, was du sagst. So, das, als ich in deinem Alter war, habe ich auch noch enthusiastischer über dieses Thema geredet. Jetzt bin ich 57 und denke, boah, aber nach so einem kalten Morgen auf der Marktstraße in Oberhausen, da freue ich mich dann aber auch, wenn ich meine Beine mal hochlegen kann und habe dann auch nicht mehr viel Lust. Also das muss man auch realistisch betrachten, aber ich gebe dir definitiv recht, wir müssen eine andere Sprache finden, wir müssen Social Media auch anders nutzen, direkter und offener und nicht so eine Angst davor haben, und dann kriegen wir das glaube ich auch auf die Straße, und mit Leuten wie dir, sag ich mal, die ja dann auch noch ein Ohr dran haben. Und wenn ich jetzt so Richtung Lea und Hanna schaue, weil ich in jedem unserer Podcasts, wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, jetzt muss ich einmal nochmal ansetzen, wer es noch nicht gemerkt hat, der Luis hat hier sonst immer in der Technik gesessen. Den habe ich immer, ich hoffe, ich habe dich nicht oft vergessen, aber meistens zumindest erwähnt auch. Und mich dafür bedankt. Und da du ja heute vor dem Mikrofon sitzt, haben die beiden anderen Mitarbeiterinnen, da muss ich jetzt auch gar nicht gendern, ne? Sind ja einfach Mitarbeiterinnen, so, Lea und Hanna, hier heute die Aufgabe übernommen und dafür und überhaupt für euer großes Engagement auch in den letzten Jahren, die ihr dabei wart, auch von mir mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön.
Von mir auch. Und ich möchte auch nochmal sagen, Thema kommunalpolitisch aktiv, es gibt ja auch gerade viele, viele junge Leute, die halt auch eben in diesen multiplen Funktionen sind und denen ja auch, man kommt als junger Mensch in die Kommunalpolitik oder in die Ortsvereine und dann geht's direkt los mit, kannst du nicht da und kannst du nicht hier und kannst du nicht da, und da müssen wir als SPD auch schauen, dass wir da auch viele junge Leute nicht so schnell verbrennen. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema Erwartungshaltung und was auch irgendwie die Kapazitäten sind, weil junge Menschen, das ist ja auch so eine Lüge, die irgendwie, finde ich, immer sehr stark gespielt wird, ist ja nicht so, dass die jungen Menschen heutzutage nichts mehr machen wollen und nicht mehr über den Tellerrand hinausschauen, das stimmt ja überhaupt nicht, wird ja aber immer so oft im konservativen Kulturkampf so nach vorne gestellt. Ich finde, man merkt ganz deutlich, dass viele, viele junge Menschen sich eben auch ehrenamtlich engagieren. Und das muss ja noch nicht mal nur in der Politik sein, sondern auch in vielen anderen Vereinen, Verbänden, im Kinder- und Jugendparlament. Und da muss man auch einfach aufpassen, dass man diese jungen, engagierten Menschen nicht frühzeitig irgendwie verbrennt und ihnen nicht zu viel zumutet, weil das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, dass viele auch in dieser Parteiarbeit, in welcher Funktion auch immer, auch irgendwann ausgebrannt sind. Und das ist natürlich schwierig, wenn die Strukturen wegbrechen, das ist natürlich auch klar. Aber da müssen wir als SPD auch nochmal irgendwie schauen, wie wir da in der Zukunft mit umgehen wollen. Ich glaube, das wird auch nochmal eine große Herausforderung für die nächsten 10 Jahre der Parteiarbeit sein, auch mit Blick auf den technischen Fortschritt. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie wir das meistern wollen.
Da bin ich auch sehr gespannt. Da kann ich euch aber nur raten, verbrennt euch selber nicht immer so.
Das stimmt.
Und das nicht nur in Parteizusammenhängen, sondern viele Menschen eurer Generation, denen ich begegne, da muss ich sagen, ich habe es schlicht einfacher gehabt. Ich konnte meinen Studienplatz noch zweimal wechseln, weil ich nicht zufrieden war mit dem Studium. Ich habe einen Lebenslauf, der wirklich noch um Ecken ging mit Jobs und Arbeit und dann irgendwann mal einem Studienende relativ spät und konnte mir das auch alles noch irgendwie leisten und ich musste nicht zig unbezahlte Praktika machen und also ihr habt es heute nicht leicht. So, und dafür, da gebe ich dir recht, eure ganze Generation ist darüber hinaus ja auch noch sozial engagiert und das gönnt euch mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen bessere Life-Work-Balance, ne?
Da möchte ich auch nochmal, wenn du das gerade so ansprichst, auch nochmal auf ein konkretes Thema auch im Koalitionsvertrag eingehen. Nämlich das Thema, wir haben uns ja jetzt wirklich auch
zur Aufgabe gemacht. Danke, dass du uns wieder auf die Spur zurückbringst.
Wir haben uns ja auch zur Aufgabe gemacht, dass wir mit Blick auf das Thema Chancengleichheit auch mehr tun wollen. Deswegen begrüße ich erstmal ganz grundsätzlich, dass wir als RVR uns auch ein bisschen mehr ausrichten mit Blick auf die sozialen Themen. Und deswegen glaube ich, ist es halt sehr wichtig, dass wir da auch als Klammer um die 53 Städte im Ruhrgebiet da uns mehr einbringen und mehr koordinieren, um gerade auch das Thema Chancengleichheit nochmal mehr in den Griff zu nehmen. Weil es ist ja nun mal einfach so in unserer Region, klar, wir haben viele Universitäten und viele haben vielleicht auch den Bildungsaufstieg aus Arbeiterfamilien, den klassischen, auch geschafft, aber es ist bei weitem noch nicht genug und es gibt bei weitem noch viel zu viele junge Menschen, denen das einfach verwehrt bleibt, weil ihre Eltern vielleicht nicht studiert haben und auch nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Deswegen begrüße ich das sehr, dass wir da mit Ruhr Futur gut eingestiegen sind und auch in der Zukunft dann noch mehr vorhaben mit einem regionsweiten Monitoring und nicht nur mit Blick auf das Thema Bildung, auch das Thema Wohnen spielt da auch eine Rolle. Ich glaube, dass wir diese soziale Verantwortung, dass wir die übernehmen, ist ganz zentral und das finde ich sehr, sehr gut, dass wir als RVR da jetzt auch mehr tun.
Soziale Gerechtigkeit bleibt einfach unser Kernthema. Solidarität ist eins unserer Leitmotive und da führt für mich alles andere hin, so sowohl kulturpolitisch, umweltpolitisch, es hat alles letzten Endes wieder mit der Schaffung von Gerechtigkeit zu tun und ich könnte das jetzt ergänzen, ich hätte auch noch ein paar Leib- und Magenthemen wie Kreativwirtschaft, jungen Leuten hier oder Studienabgängern in den großen Designstudiengängen, die hauen uns alle ab nach Hamburg, Berlin oder sonst wohin, wir müssen die hier halten, wir müssen die in unserer Region halten, es ist ein riesen Wirtschaftszweig, etc., etc., um eben hier Arbeit zu schaffen und dann soziale Gerechtigkeit auch zu schaffen, jedem Möglichkeiten bieten. Das ist eine Riesenherausforderung, aber die nehmen wir natürlich gerne an. Jetzt sind wir natürlich, mir fällt das auf dem Weg, jetzt müssten wir dann noch 10.000 andere Themen aus diesem Papier behandeln. Das können wir ja vielleicht regelmäßig in den nächsten 5 Jahren alle mal so auf den Stand bringen.
Auf jeden Fall. Es wird ja auch einige neue Fraktionsmitglieder und auch alte geben, die jetzt in ihren Rollen sich mit diesen Themen befassen können, wollen und müssen in den Ausschüssen. Und ich glaube, da können wir echt noch mit sehr vielen neuen und alten Leuten sehr viel auf die Wege in die Wege leiten und sehr viel auf den Weg bringen auch. Und deswegen glaube ich, das wird sehr gut.
Hätten wir am Anfang feiern müssen, ne? Feiert man nicht zum Schluss, aber wir sind wieder mit gleicher Zahl vertreten wie vor 5 Jahren. Wir haben großen Erfolg bei diesen Wahlen gehabt und auch wirklich in realen Zahlen. Das hat mich sehr gefreut, weil die Umstände, das wissen wir alle, waren nicht die besten. Ich glaube, wir haben ein gutes Kernteam auch übernommen aus der letzten Runde und jetzt aufgefüllt mit wieder sehr guten Leuten. Ich glaube, wir können was, darf man doch auch mal so sagen. Ich glaube, was wir auch im Moment geplant haben in den letzten 2 Monaten in dieser Vorbereitungszeit, da kann was draus werden und wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Jetzt habe ich dich schon auf die Uhr schauen gesehen, weil du bist nämlich normalerweise der, der den Zettel reinreicht und sagt, komme zum Ende. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange wir jetzt geredet haben. Jetzt gucken alle. Jetzt habe ich das Thema angesprochen. Alle gucken jetzt auf Computer, Uhren und wundern sich.
Wir müssen so ungefähr bei einer halben Stunde sein. Aber ich habe auch noch mal eine Frage an dich, Axel.
Ja, aber gerne doch.
Du warst jetzt ja schon 5 Jahre dabei. Was hast du denn für die kommenden 5 Jahre vorgenommen?
Das ist eine gute Frage. Also ich will mal damit beginnen, dass die Themen hier natürlich alle längerfristig sind als in der Kommune, weniger sehr kurzfristige Fragen zu entscheiden sind. Das heißt, man bleibt länger an einem Thema dran, was sehr gut ist. Dafür ist es eben auch wichtig, dass man weitreichende Ziele definiert. Das haben wir, glaube ich, auch gerade in unserem Gespräch deutlich gemacht. Und ich werde mich in der Kultur, ich war jetzt 5 Jahre im Kulturausschuss, ich werde mich in der Kultur jetzt insofern noch mal ein bisschen stärker engagieren, dass ich die Sprecherfunktion übernehmen werde. Dann sind eben da große Dinge aufzustellen, auch über die haben wir schon gesprochen, Route der Industrie, Kultur, Zukunft etc. Es gibt aber 2 Bereiche, die ich zusätzlich beobachten werde, die ich mir vorgenommen habe. Das eine ist tatsächlich, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass wir uns auch verstärkt der sozialen Frage widmen wollen, in Bereichen Bildung, aber auch Kernpunkten der sozialen Frage, Wohnungswirtschaft etc., auch Integration. Also das ist ein Bereich, den wir, glaube ich, noch mal mehr in den Fokus nehmen werden. Und da freue ich mich sehr drüber. Mal schauen, wie ich mich da einbringen kann, auch über die Kultur. Und der 2. Bereich, den ich ganz, ganz wichtig finde, ist alles toll, was wir hier bereden und die aus dem Ruhrgebiet, die uns zuhören, die werden hoffentlich auch verstehen, wie wir dem Ruhrgebiet zugeneigt sind, aber wir müssen mehr nach außen strahlen. Und deswegen finde ich die in diesem Podcast geborene Idee, das muss ich einfach nochmal sagen, Jens Geier hat hier gesessen auf dem Stuhl, auf dem ich jetzt sitze und hat gesagt, ihr müsst mal ein Büro in Brüssel machen. So, und dann ging eine Diskussion los, die gab es auch vorher schon, die ist dann wieder neu ins Leben gerufen worden mit dem neuen Verbandsdirektor Gerald Dün. Und wir werden nach Brüssel gehen und es wird da tatsächlich auch eine Vertretung geben, die das Ruhrgebiet nochmal deutlicher auch nach außen strahlen lässt und als Metropolregion auch nochmal gemeinsamer darstellen wird. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist eine Zielsetzung, die die vielen kleinen Themen dann letzten Endes auch erst richtig wirkkräftig werden lässt. So. Und wie ich mich da einsetze, wenn es eine konkrete Frage war, wir machen das, was wir 5 Jahre gemacht haben, nämlich viel arbeiten und viele Anträge lesen. Und aber das ist mir tatsächlich ganz, ganz wichtig. Eine schöne Idee wäre vielleicht eben auch nochmal mit anderen, nicht Städtepartnerschaften, sondern mit anderen Metropolregionen Partnerschaften nochmal zu schließen und dann eben zumindest europaweit auch in der Richtung zu agieren, weil da hat das Ruhrgebiet unglaublich was zu bieten.
Voll, stimme ich dir zu. Ich glaube, das sind ganz zentrale Themen und viele haben wir davon gerade auch schon so ein bisschen beackert. Deswegen sehe ich auf jeden Fall alles 1:1 genauso. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die kommenden 5 Jahre. Jetzt bin ich ja auch 5 Jahre als Fraktionsmitglied dabei und ich freue mich sehr auf die Arbeit, gerade auch jetzt, wenn es so ein bisschen losgeht alles. Wir haben ja jetzt in diesem Jahr schon die erste Verbandsversammlung und dann geht es im nächsten Jahr los mit der richtigen Ausschussarbeit. Ich glaube, das wird auch nochmal sehr spannend und ich glaube, ich wird sehr gut.
Das war fast jetzt ein Schlusswort. Dem kann ich nichts hinzufügen. Ich freue mich hier immer wieder so netten Menschen zu begegnen wie dir. Und wenn du dann hier jetzt auch noch 5 Jahre politisch mitentscheidest, sehr, sehr gerne. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird, ob man noch mal so schöne Wünsche fürs neue Jahr macht. Müssen wir gucken. Das ist ja immer, wir produzieren ja nicht, wir sind ja hier kein richtiger Podcast-Betrieb, kein professioneller, wir produzieren ja immer, wenn es geht. Aber egal, ob wann sie ausgestrahlt wird, ich hoffe, dass die Zuhörer das, was wir machen, weiter verfolgen und vor allen Dingen auch kommentieren. Unsere Zugriffszahlen werden tatsächlich immer höher und immer mehr Leute nehmen uns wahr. Aber was ihr da draußen tun könnt und dürft, ist gerne auch mal da womöglich kommentieren oder Herzchen ankreuzen oder euch auch mal bei uns melden und nach Wunschthemen fragen, auch Gäste. Uns gehen die Gäste zwar nicht aus, aber wenn da Wünsche sind, nehmen wir die auch sehr gerne an. Und jetzt habe ich mir doch noch irgendwie ein längeres Schlusswort gegönnt. Eins war eigentlich viel besser. Dann lasse ich es jetzt sein und verabschieden wir uns und bleibt uns gewogen.
Ciao, ciao.